Hallo und herzlich willkommen zur 36. Ausgabe des Bagdad Software Podcast.
Heute ist Dienstag, der 2. August 2011 und ausnahmsweise könnte man beim Blick aus dem Fenster meinen, dass es tatsächlich Sommer ist. Am Mikrofon Christoph Hofmann aka Sicarius. Magic the Gathering ist wohl neben Pokémon das weltweit bekannteste Sammelkartenspiel. Was diese Erkenntnis jetzt mit dem heutigen Thema zu tun hat? Sehr viel, denn das Genre der Echtzeitstrategiespiele befindet sich seit Jahren im Umbruch. Sprich, weg vom Basenbau hin zum reinen Einheitenmanagement ist die Devise vieler Entwickler, auch wenn es vielen eingestandenen Spielern nicht so wirklich passt. Reines Einheitenmanagement, das war wohl auch die Devise bei den Jungs von deutschen Entwicklern bei EA Phenomic. Die haben traditionelle Echtzeitstrategie kurzerhand mit Sammelkarten verknüpft, deshalb der Vergleich mit Magic the Gathering, und haben das Ergebnis dann als Battleforge veröffentlicht. Mittlerweile ist der Titel bereits gut 2,5 Jahre alt, ist aber schon wenige Monate nach Release Free-to-Play geworden und kann sich wohl auch deshalb auch heute noch einer größeren Spielerzahl erfreuen. Und aus dieser größeren Spielerzahl habe ich mir heute einfach mal drei eingeladen, um über die Faszination und den aktuellen Zustand des Spiels zu reden. Der erste ist der Daniel.
Hallo.
Nummer zwei ist der Sebastian.
Hallo.
Und der dritte ist Sascha.
Moin.
Dann legen wir doch gleich mal los. Jetzt bin ich mal so frech und zitiere mich einfach mal selbst. Battleforge verbindet Elemente der Sammelkartenspiele mit denen der Echtzeitstrategie. Anstatt eine Basis und Einheiten auf dem Schlachtfeld zu bauen, spielt ihr immer neue der 20 Karten eures Decks aus. Ob Abwehrtürme, Bogenschützen, ausgewachsene Drachen oder mächtige Zauber, Karten auswählen, auf einen Punkt auf dem Spielfeld klicken und die darauf abgebildete Einheit erscheint sofort kampfbereit. Das habe ich damals in meinem Review zum Spiel geschrieben. Wie sieht's denn heute aus? Stimmt das noch alles, Sascha?
Ja, zum größten Teil stimmt's eigentlich noch, aber man muss dann schon noch ein bisschen mehr bauen. So zum Beispiel auch Sphären, die man für die Karten benötigt, kann man so sagen, die angeben, welches Element das man bauen kann und welches nicht. Energiebrunnen muss man noch bauen, damit man überhaupt die Energie hat, um diese Karten zu spielen. Und das ist eigentlich dann schon so ziemlich alles, was man noch nebenher bauen muss. Und man muss natürlich auch mit der Energie an sich ein relativ ausgeklügeltes Management haben.
Fangen wir doch mal von vorne an. Wie komme ich eigentlich an diese Karten?
Also jetzt, seitdem das Spiel Play for Free ist, kriegt man zwei Decks mit jeweils 16 Karten am Anfang und dafür braucht man dann kein Geld auszugeben. Wenn man weitere Karten erwerben möchte, kauft man sich im Ingame-Store für echtes Geld dann Booster-Packs, so wie man das früher am Laden halt gemacht hat, wenn man Magic-Karten wollte oder halt die Pokémon-Karten, hat man sich so ein Booster-Pack gekauft, ohne dass man wirklich wusste, was drin ist. Und genauso ist das auch in Battleforge, nur im Unterschied dazu ist es auch ein bisschen gewichtet zueinander. Also das bedeutet, man kann dann, wenn man richtiges Geld ausgibt, kann man zu einem gewissen Teil mit rechnen, dass auch wenigstens eine vernünftige Karte dabei ist, neben gewöhnlichen Karten. Also es ist nicht so wie früher bei Pokémon zum Beispiel, dass man die richtig seltenen Karten nur hatte, wenn man die großen Packungen gekauft hat.
Die Karten unterscheiden sich ja in vier verschiedene Kategorien. Jetzt übergeordnet, also Natur, Schatten, Feuer und Eis. Und dann natürlich noch innerhalb dieser Kategorien eben durch die Stärke der einzelnen Karten. Sascha hat schon erwähnt gehabt, dass man diese Karten dann auch nur ausspielen kann, wenn man eine bestimmte Anzahl von Sphären hat. Im Prinzip kann man ja sagen, dass diese Anzahl der Sphären zeigt schon an, wie stark eine Karte ist. Also wenn ich eine Karte habe, die vier Sphären braucht zum Ausspielen, dann ist die schon ziemlich mächtig.
Vier Sphären zeigt eigentlich gut an, wie viel die Karte kann, beziehungsweise wie sie halt im Endgame zu gebrauchen ist. Normale Spielkarten, so wenn man 20 Minuten spielt, denke ich, kommt man gut auf T3. Das heißt, mit 3 Sphären machst du eigentlich schon die ganze Karte fertig. Außer bei einigen Missionen, um das letzte Ziel zu erreichen, baut man dann noch die 4. Sphäre, um damit den letzten Rest raufzuklären.
Wie funktioniert das weiter mit den Karten? Also ich habe jetzt eben meine 32 Starterkarten. Aus denen mache ich wahllos ein Deck oder nach welchem Prinzip baue ich so ein Deck zusammen?
Das kann man je nach eigener Vorliebe machen. Also als Anfänger kann man gut auf Frost und Natur gehen. Frost eher als defensive Fraktion, sag ich jetzt mal, und Natur mehr auf heilende Kräfte. Zusammen sind sie aber allerdings eine gute Kombo, da sie gut zusammenspielen, viele Lebenspunkte bei Frost und die Regenerationsmöglichkeiten bei Natur. Das heißt, man kann sich aus den 32 Karten, die man am Anfang hat, ein gutes Deck bauen und damit sich die ersten Erweiterungen freispielen.
Was sind die Erweiterungen?
Auf normalen Spielermaps, die normalen Missionskarten, sag ich jetzt mal, kann man je nach Schwierigkeitsgrad, 3 Stück auf jede Karte, kann man sich verschiedene Erweiterungen freispielen. Die sind völlig zufällig, aber man kann eigentlich nur bestimmte Karten auf bestimmten Maps freispielen. Geht bis zu 3 Erweiterungen pro Karte und Ladungsaufwertung. Der Unterschied zwischen Ladungsaufwertung und normalen Erweiterungen sind das, dass man mit Ladungserweiterung mehr Karten auf einmal spielen kann. Dadurch wird das Spiel an sich leichter.
Es wird aber nicht das Einheitenlimit erhöht, sondern nur, wie oft diese Karte halt erstmal zur Verfügung steht.
Jede Karte hat eine Aufladungszahl. Jetzt nehmen wir zum Beispiel irgendeine Billig-Infanterieeinheit, sagen wir mal. Und die kann jetzt, sagen wir mal, nur 6-mal in der Standardfassung ausgespielt werden. Und wenn man die Ladungsaufwertung dazu packt, dann hat man entweder so 1 bis 2 Aufladungen mehr, bevor die Karte einen Cooldown hat. Und während dem Cooldown ist sie nicht spielbar und die Wiederaufladezeit bestimmt dann, wann diese Karte wieder gespielt werden kann. Und das sind einfach die Ladungsaufwertungen, die eben verhindern, dass der Cooldown zu früh im Spiel eintritt.
Gut, jetzt habe ich mein Deck zusammen, Sascha. Wie geht's weiter? Was kann ich jetzt damit anfangen?
Am Anfang gibt's mal ein schönes, gutes Tutorial, klassisch wie bei jedem Spiel. Und natürlich unzählige Singleplayer-Maps, die dann auch missionsgestützt sind, wo man gegen einen Riesenkönig antritt, also in den Krieg zieht sozusagen und einfach so Kämpfe dann vollführt. Und dann gibt es auch noch PvE, Random Maps und dann auch noch PvP-Maps. PvE-Random Maps werden dann Belohnungsmünzen ausgezahlt, wenn man sie in einem gewissen Schwierigkeitsgrad absolviert. Und mit diesen Münzen kann man sich diese Aufwertungskarten, die Sebastian gerade erwähnt hat, kann man sich dann auch erkaufen, wenn man genug davon hat. Also nur die normalen Aufwertungen. Und beim PvP weiß ich es jetzt gerade nicht, was man da kriegt. Nie gemacht.
Es gibt 2 verschiedene Ränge. Den PvE-Rang und den PvP-Rang. Und als das Spiel eingeführt wurde, konnte man mit den Spielsteinen nur was anfangen, wenn man einen gewissen PvP-Rang hatte. Das heißt, man hat im PvE und im PvP Spielsteine sammeln können, aber nur mit einem bestimmten PvP-Rang konnte man dann auch die Karte auch wirklich freischalten mit den Spielsteinen. Sonst hatte man nur die Möglichkeit, indem man die Mission etliche Male wieder spielt und halt hofft, dass am Ende die Belohnung kommt. Und jetzt ist es so aufgeteilt, dass du sowohl einen PvE als auch einen PvP-Rang hast, die beide notwendig sind. Aber es ist immer noch so, dass man schneller normale Aufwertungen freischalten kann, wenn man viel PvP spielt. Und das Spiel ist im Endgame-Content auch eher PvP-orientiert, da bis jetzt der zusätzliche Content nur 2-mal erweitert wurde.
Also es ist aus deiner Sicht zu wenig Material vorhanden, um langfristig bei der Stange zu halten, jetzt im reinen PvE?
Langfristig im PvE würde ich sagen, dass man, wenn man ein absoluter Solospieler ist, dann kann man, wenn man sich einen ganzen Tag für das Spiel Zeit nimmt, kann man an dem ganzen Tag alle Einzelspieler-Missionen durchspielen. Spielt dann vielleicht ein bisschen Zufalls-PvE, halt diese Areale, die Sascha eben erwähnt hat. Oder es gibt auch noch zusätzlich usergenerierte Maps, die auch eine kleine Geschichte liefern, aber da gibt es keine Belohnung für. Und das ist im Prinzip alles, was man als Einzelspieler machen könnte. Und ja, es ist ein bisschen wenig Content da, aber es ist der Wiederspielwert dadurch, dass man sein Deck ständig erweitern möchte, dass man eben diese Sammelleidenschaft hat. Und wenn man mit Freunden spielt, dann multipliziert sich das alles, weil es gibt nicht nur Einzelspielermissionen, sondern auch 2-Spieler-Koop und 4-Spieler-Koop und auch 12-Spieler-Koop. von dem her, wenn man halt wirklich mit Freunden spielt, so wie Sascha, Sebastian und ich das tun, dann ist man wirklich schon sehr lange dabei. Vor allem, weil man dann auch versucht, sich gegenseitig mit den Decks zu ergänzen, da man ja wirklich kooperativ spielen muss, um die Mission erfolgreich zu bestehen.
Wie muss ich mir dann so eine Mission vorstellen? Also ich habe jetzt, wie gesagt, mein Deck zusammen. Ich habe mir jetzt irgendeine Mission ausgewählt, am besten eben eine Koop-Map mit 4 Leuten. Wie geht's dann weiter? Also diese Mission erzählt eine eigene Geschichte, soweit habe ich das jetzt schon verstanden. Und am Schluss muss ich meistens so einen Boss besiegen.
Nicht unbedingt. Man fängt zuerst mit seinem einer Sphäre an und zwei Energiebrunnen bei den meisten Missionen. Schaut sich dann die Ziele an, wie du sie am leichtesten erreichen kannst oder wo du lang musst. Und dann versuchst du dich halt möglichst schnell auf T2 zu gehen. Das heißt ein zweites Sphäre-Orb, eventuell noch weitere Brunnen. Und versuchst dann möglichst deine Ziele schnell abzuarbeiten. Umso mehr Zeit die KI hat, umso stärker wird sie später auch.
Das klingt aber jetzt wieder nach Basenbau, aber es gibt doch gar keinen Basenbau, dachte ich.
Ja, diese Energiebrunnen muss man erobern, damit die Energie halt fließt und damit man mehr Einheiten rufen kann. Basenbau an sich braucht man nicht, weil man keine Produktionsgebäude benötigt. Das Einzige, was man bauen kann und auch sollte, sind die Unterstützungsgebäude. Ja, und dann geht es halt weiter, sich der Ziele anzunehmen und dann abzuschließen.
Um es verständlicher auszudrücken, die einzelnen Sphären und Energiebrunnen sind auf der Karte verteilt und man muss sie halt logischerweise erst aus den Händen der KI reißen, um sie dann selbst nutzen zu können, weil die werden immer gut bewacht meistens. Und so bearbeitet man sich einfach die Karte entlang.
Genau.
Es hat im Prinzip mehr von einem Eroberungsmodus. Ich würde jetzt mal das wahnwitzige Beispiel nehmen und sagen, es gleicht ein wenig dem Conquest-Modus, bekannt aus Battlefield, dass man stufenweise vorrückt und dadurch mehr Reserve hat, indem man die zusätzlichen Punkte erobert.
Also sind die Missionen eher linear oder sind die auch offen? Also kann ich selbst entscheiden, was ich wann mache oder ist das einfach nur ein Schlauchlöffel, den ich entlanglaufe?
Also vom Aufbau her sind die Missionen eher linear. Es gibt gewisse Missionen, wo man wirklich frei entscheiden kann, welche Basis ich zuerst angreife. Aber die meisten haben einen vorgegebenen Weg. Zum Beispiel, dass der eine einen NPC begleiten muss quer durch die Map und der andere muss den Weg so schnell wie möglich und gewisse Punkte freiräumen. Und dann ist eigentlich das Ziel relativ klar und dann muss man einfach durchpreschen.
Also legt das Spiel von sich aus schon sehr viel Wert auf das Koop-Erlebnis. Man muss auf jeden Fall zusammenarbeiten, um weiterzukommen. Auch auf einer Zwei-Spieler-Map beispielsweise.
Ja, alleine könnte man es machen, aber das ist meistens extrem anstrengend und kaum möglich, besonders wenn es dann gegen 3, 4 oder eben 12 Player geht, dann ist's bald ein Ding der Unmöglichkeit, es alleine zu versuchen.
Ja, sind die Karten so groß, dass da tatsächlich 12 Leute draufpassen? Oder wie muss ich mir das vorstellen, so ein 12-Spieler-Match?
Das sind drei separate Karten, die miteinander verbunden sind und auf jeder Karte agieren dann 4 Spieler. Man muss sich das also so vorstellen wie normales 4-Spieler-Koop, nur gekoppelt mit 3 Karten und die Auswirkung. Schlechtes Verteidigen auf der einen Karte führen dann halt zu einer schwierigen Mission auf der anderen Karte.
Sprich, die Gegner, die mein Vordermann durchlässt, muss ich dann besiegen.
Ja, oder auch durchlassen bis zu den nächsten Spielern. Aber ja, im Prinzip ist das so. Ich möchte aber noch zu Sascha hinzufügen, der sagt, dass die Missionen auch variieren können. Die meisten Missionen zielen natürlich entweder auf so ein nicht einen Endboss-Fight hin, aber auf eine Endsequenz, die dann halt geschehen sollte. Und es gibt bei jeder Mission immer relativ op viele optionale Ziele. Und die Missionen sind schon so designt, dass du die Möglichkeit hast, die Mission auch anders dazu lösen, aber das Spiel gibt dir immer Tipps, was der geschickteste Weg sein könnte. So ist es zum Beispiel auch möglich bei einer Mission, wo dir der Tipp gegeben wird, dass du zwei verfeindete KI-Parteien gegeneinander ausspielen sollst, kannst du natürlich auch intervenieren und nach dir jede der beiden vornehmen oder beide auf einmal. Hauptsache, du erzielst dann das Endziel, dass du eben einen verbündeten NPC befreist. Und je nachdem, welchen Spieltyp man selber bevorzugt, ist natürlich immer abhängig, wie man die Mission dann auch wirklich spielt. Und da ist es manchmal sogar von Vorteil, wenn man sich wirklich direkt in den Kampf stürzt und dann eben aus der Situation heraus agiert.
Wie ist der allgemeine Schwierigkeitsgrad? Also kommt man als Einsteiger gut rein in dieses Sammelkartensystem oder ist das überfordernd im ersten Moment?
Also die Anfangsmissionen, Einspieler sind auf jeden Fall noch relativ leicht zu meistern, weil dir relativ linear vorgegeben wird, was du zu tun hast und auch wie du da gut hinkommst, so wie halt Daniel es schon gesagt hat. Danach, sobald die Koop-Missionen anfangen, kannst du dir später im Endgame eigentlich keine Fehler mehr erlauben. Da du so schnell bestraft wirst von der KI, sag ich jetzt mal, dass du schnell mit einem Niederschlag rechnen musst.
Gibt es ein wirklich schlechtes Deck, wo ich mir jetzt aus diesen 32 Karten irgendwas zusammenstelle, womit ich überhaupt nichts anfangen kann? Oder ist da zumindest relativ sichergestellt, dass ich, wenn ich das Spiel ungefähr verstanden habe, damit auch was reißen kann, um weitere Karten freizuspielen und sowas?
Meines Erachtens nach sind die 32 Karten eigentlich relativ gut ausbalanciert. Man kann was draus machen, man kann sich aber auch völlig ins Deck reinbauen und dann aber nicht weiterkommen. Aber sobald man die Grundlagen hat und man weiß, wie man irgendwo hinterkommt, gute Kontereinheiten kennt, ist es eigentlich mit dem Anfangsdeck keine Schwierigkeit, die Singleplayer-Mission abzuschließen.
Ja, kriege ich da vom Spiel irgendwie Hilfe oder muss ich da wirklich mit Trial and Error ran, da ich mir irgendein Deck zusammenbaue, dann schaue, ob das funktioniert und versage und dann baue ich irgendwas um und probiere es gleich nochmal.
Man kann in der spieleigenen Schmiede, kann man alle Karten, die man hat, ausprobieren. Das nimmt schon mal einen großen Teil weg, weil man dann sieht, welche Einheit wirklich sinnvoll ist, auf der Map zu spielen oder eher im Hintergrund ist.
Kommen wir nochmal auf die Community zu sprechen, wenn wir jetzt schon bei dem Stichwort Einsteiger sind. Ist die Community mittlerweile nach 2 Jahren noch relativ groß? Also findet man noch viele Spiele?
Oh ja, soviel ich weiß, ist die Community noch relativ stark aktiv, also verhältnismäßig. Es war ja nie gerade besonders extremer Hype auf das Spiel, aber es ist eine relativ aktive Community. Man findet auch viel in den Tauschräumen, wo man eben solche Karten auch traden kann untereinander. Und auch auf den 12er-Missis läuft ordentlich was. Also es ist relativ aktiv.
Ist der Umgang untereinander dann freundlich oder so mehr wie League of Legends, wenn du irgendwas falsch machst, dann wirst du gleich zugeflamed?
Bei den zufälligen Spielen, die ich gemacht habe, die Spieler, die dort noch aktiv sind, sind schon sehr erfahrene Spieler. Also die spielen das Spiel sehr exzessiv, sonst würden die das wahrscheinlich gar nicht mehr spielen. Und die sind dann doch sehr dominant. Es ist jetzt nicht so, dass sie direkt Anfänger abstrafen, aber es wird schon relativ klar geregelt, was für Aufgaben sie sich selber auf jeden Fall zutrauen und was sie erwarten, was du können musst. Und es wird auch meistens erwartet, dass du die Mission zumindest schon mal angesehen haben musst, bevor da wirklich eine Geschichte zurande kommt. Also wenn man jetzt eine neue Zweier-Koop-Mission startet, selbst man macht jetzt den normalen Spiel, Schwierigkeitsgrad, dann wird einfach ein bisschen vorausgesetzt, dass man weiß, was für Aktionen bestimmte Reaktionen der KI hervorrufen. Es gibt zum Beispiel eine Mission, da müssen 2 Wege geklärt werden, also von Gegnern befreit werden. Und die beiden Mitspieler kommen nicht miteinander in Berührung. Das heißt, jeder spielt im Prinzip auf seiner Spielhälfte. Aber man muss sich absprechen, weil ein gegnerischer Strom kommt. Und es wird dann halt vorausgesetzt, dass man so ein gewisses Gefühl für Timing hat und auch für Kommunikation hat. Also, dass man auch abseits der vom Spiel gegebenen Chat-Möglichkeiten auch bereit ist, dann mit denen zu reden. Ansonsten ist halt das typische Community-Problem, der Chat ist voll mit irgendwelchen Verkäufern, also die jetzt nicht nur normal verkaufen, sondern halt auch diese typischen eBay-Goldseller. Und halt mit arroganten Rufen zu, ja, dein Deck ist Mist oder sowas. Das erlebt man aber überall und bei Battleford hält sich das noch in Grenzen. Im offiziellen Forum sieht das allerdings ganz anders da aus. Also da wird das Spiel von der Community zerrissen. Jede Bewegung, die die Moderatoren machen, wird kritisch hinterfragt. Sehr unsachlich noch dazu. Und Decks-Diskussionen arten in der Regel im Streit aus. Es ist für Anfänger bestimmt abschreckend, aber wenn man sich da reinfriemelt, dann kann man da eigentlich auch gute Tipps mit rausnehmen. Aber wenn man friedliebender Mensch ist, dann sollte man in den Foren nicht zu viele Stunden seines Lebens verbringen.
Ja, das klingt ja jetzt für die Hörer wahrscheinlich schon relativ abschreckend. Ich meine, das Spielprinzip ist schon nicht einfach zu verstehen im ersten Moment. Und dann ist auch die Community, soweit ich dich jetzt verstanden habe, größtenteils nicht bereit, mir wirklich da auch weiterzuhelfen. Warum soll ich dann jetzt das Spiel mir runterladen und noch spielen,
Ja,
wenn...
also du hast schon die Bereitschaft, dass sie dir helfen wollen. Das Problem ist nur, dass eben sehr viele Leute mit einer absolut unumstößlichen Meinung dann daran kommen. Du kriegst auf jeden Fall sinnvolle Tipps, und wenn du halt wirklich dich da mit zwei linken Händen hinstellst und dich von beiden und dich an beiden Händen halt zum Spiel ziehen lässt dort, dann geben die dir schon nützliche Tipps. Das Problem ist nur, man kennt das ja. Man fängt bei einer Diskussion an, beim Punkt A, will bloß zu B, aber läuft dann erstmal über das ganze restliche Alphabet, um zu B zu gelangen. Und das ist das Problem, was ich eben meine. Die stoßen halt mit eigenen Meinungen, wie das Spiel zu sein hat, aufeinander. Und wenn man da pfiffig ist und sich halt die wichtigen Informationen und die wirklichen Tipps rausfiltert, dann hat man da seine Hilfe. Aber wenn man ernsthaft hofft, dass man dort zu einem Konsens kommt, dann ist man da relativ falsch. Also, dass man dann eine sinnvolle Diskussion hat, wo dann Standpunkte sich auch verschieben, das ist nicht der Fall.
Du beziehst dich jetzt aber vornehmlich auf das Forum, weil in
Ja,
der Lobby
auf
hast
das
du ja
Forum, ja.
festgestellt, dass nur eBay-Seller da
Ja,
sind.
man kann manche Decks im Chat auch schätzen lassen. Also, man hat die Möglichkeit jederzeit, wenn man in den globalen Chats oder in den Raumchats oder Missionschats ist, dass man dann sagen kann, okay, ich zeige mein Deck oder ihr könnt gerne mein Deck anfordern, dann zeige ich euch das und ich kriege dann eure Meinung. Die Möglichkeit hat man auch, nur in-game ist das immer so eine Sache, weil man ja selten weiß bei fremden Leuten, wer da wirklich dahinter steckt und wie viel Ahnung die haben. Da kommt man auch wieder auf 1000 Meinungen, aber so hat man relativ zeitnah eigentlich eine Meinung dazu. Und die meisten Spieler, auf die man trifft, sind auch wirklich kompetent.
Das Spiel selbst bewertet aber die Decks ja auch mit einer Zahl. Aus was setzt sie sich zusammen?
Diese Zahl setzt sich eigentlich daraus zusammen, wie viele Karten das wie viele Male aufgewertet sind. Das heißt, wenn man eine Karte dreimal aufgewertet hat, gibt es 3 Punkte fürs Deck. Und umso mehr man hat, umso höher ist dann die Zahl beim Deck.
Ist das dann eine Aussage, mit der ich was anfangen kann? Oder kommt es auch wieder darauf an, wie ich mit diesem Deck umgehen kann? Wenn ich jetzt 20 Karten habe, die sind alle aufgewertet, sind aber, kann ich am Anfang des Spiels gar nicht ausspielen zum Beispiel, dann ist logisch, das funktioniert nicht. Aber ist das trotzdem ein relativ guter Anhaltspunkt für mich als Spieler?
Also es ist ein relativ guter Anhaltspunkt über die Deckstärke, weil mit den Aufwertungen wird doch noch angegeben, wie stark das die Karten eigentlich sind. Also meistens werden ja die HP der Einheiten erhöht und die Angriffsstärke. Und durch das bekommt man einigermaßen einen Überblick, wie gut das Deck in etwas sein kann, wenn man damit umgehen kann natürlich. Außer man baut sich irgendetwas, wo man 5 verschiedene Sphären braucht, wo die meisten Maps dafür nur 4 aufweisen.
Also kommen wir wieder darauf zurück, ich muss mich einfach auskennen. Also ich muss mich vorab informieren, was welche Karte macht. Oder gibt es im Internet sogar wahrscheinlich, wie bei MMOs üblich, vermutlich so Deckgeneratoren oder so. Also statt Charaktergeneratoren, Deckgeneratoren, wo ich schauen kann, wie funktioniert dieses Deck oder welche Auswirkungen hat es, wenn ich das reintue.
Nicht wirklich. Also man kann sich zwar schon im Internet seine Decks zusammenstellen, da wird aber nirgendwo gesagt, ob die Decks jetzt gut zusammen spielen würden oder ob das sinnvoll ist, die Karten so reinzupacken. Das muss man wirklich testen, testen, testen im Real Game.
Da gibt es von den Spielen aus auch nichts, irgendwelche Guides, das ist sinnvoll zu
Es
benutzen.
gibt zwar Deckanleitungen, aber da muss man dann aber auch schon die Aufwertung für haben, damit es so funktioniert, wie sie sich's gedacht haben. Weil erst einige Fähigkeiten durch Aufwertung kommen. Oder so weit heruntergestuft werden, dass man sie auch wirklich spammen kann.
Es klingt schon alles sehr stark nach Arbeit, muss ich sagen. Was ist denn die Faszination an dem Spiel?
Für mich ganz klar der Sammeltrieb der Karten und die strategische Einlage dazu. Da ich auch mit ständig anderen Decks zum gleichen Ziel komme, aber durch eine andere Spielweise. Das heißt, ich kann mich eigentlich, solange ich mich mit dem Deck auskenne, jede Spielweise, die ich für nötig halte, anwenden, um zum Ziel zu kommen. Und das macht für mich der Spielspaß aus.
Bei dir, Daniel?
Ja, also bei mir ist es ganz ähnlich. Zusammen halt noch mit dem Koop-Aspekt. Also es ist wirklich interessant. Du kannst auch das vergleichen wirklich mit einem MMO. Es gibt auch Spieler, die kaum Angriffseinheiten bauen und stattdessen nur irgendwelche Verteidigungsanlagen und damit die Basen der Verbündeten mitdecken. Oder zum Beispiel gibt es auch richtige Heiler, sage ich mal, die mit Zaubern und mit passiven Fertigkeiten von Einheiten und Gebäuden nur die verbündeten Spieler unterstützen. Und das hat schon sowas von einem richtigen, also wirklich einen richtigen Heiler aus jetzt World of Warcraft oder sonst eben was.
Kann man sich das Gruppenspiel wirklich so quasi vorstellen, dass es den Magier, den Fernkämpfer, den Tank und sowas gibt?
Ja, also das kann man sich in Maßen so vorstellen. Man muss natürlich auch immer einwerfen, damit jeder auch effektiv spielen kann, muss er auch eine bestimmte Anzahl an Sphären haben, damit das sinnvoll ist. Und die Sphären werden nun mal eingenommen mit Nahkampfeinheiten, die man dann dahin bewegt, damit man in der Umgebung überhaupt bauen kann. Aber eigentlich ist es so, du kannst wirklich vorne deinen Tank haben und der klärt dir den Weg so, dass du wirklich an deine ersten Sphären kommst und dann bist du dann der Heiler dann dahinter. Es gibt auch Menschen, die wirklich mit Zaubern bloß spielen oder nur mit Gebäuden, eben sowas. Und das funktioniert eben auch wirklich, diese Aufteilung. Es ist nur, die Karten sind vergleichbar wirklich mit Skills und die Angriffseinheiten sind dann in dem Sinne nichts anderes als wirklich die Angriffe eines Charakters in einem MMO.
Wie sieht das bei dir aus, Sascha? Bist du quasi der Sammelsucht erlegen oder aus welchen Gründen fasziniert dich Battleforge bis heute?
Also bei mir ist es hauptsächlich wegen dem Koop-Modus. Also ich spiele so gut wie nie Singleplayer und hab's auch nie wirklich gemacht, nur das, was ich gerade musste. Und es gefällt mir einfach vom Koop-Spiel her, dass man da wirklich aufeinander bauen kann. Man kann sich gegenseitig helfen. Wenn mal einer irgendwie gerade gewiped wurde und keine Einheiten mehr hat, dann kommt ein anderer und hilft einem aus. Und so kann man sich dann gegenseitig sehr gut stützen und miteinander wirklich kämpfen. Und nicht jeder macht seine Ziele und sonst nichts. Und das ist eigentlich hauptsächlich, was mich an dem Spiel fesselt. Aber der Sammeltrieb ist natürlich auch ein bisschen dahinter.
Was natürlich auch noch eine große Frage ist, ist das ganze Thema dieser Microtransactions. Daniel hat ja vorhin schon angesprochen, dass man sich neue Karten kaufen muss mit realem Geld, beziehungsweise man kauft sich mit realem Geld Battleforge Points, also die Ingame-Währung, und dann damit kann man sich die einzelnen Booster kaufen. Wie wichtig ist es für mich, dass ich das tue? Wir hatten ja kurz schon angesprochen, das Starterdeck ist halbwegs gut, aber ich vermute, es wird einfach nicht ausreichen auf lange Sicht. Ich meine, die Firma will ja auch Geld damit machen.
Das ist so, aber sie haben sich was Gutes einfallen lassen, da man täglich, also pro Tag, bekommt man nun einen Battleforge-Punkt geschenkt, wenn man mehr als 15 Minuten in einer Mission verbracht hat. Also bekommt man die Ingame-Währung auch geschenkt, was natürlich aber relativ wenig ist. Also es ist wirklich ein magerer Batzen, der einem nicht viel bringt. Schlussendlich, wenn man wirklich schnell vorankommen will, kommt man kaum um das Kaufen von Battleforge Points oder um das Verkaufen der eigenen Karten nicht herum. Was halt am Verkaufen das Problem ist, man verdient nicht gerade viel, da jeder ja die Karten hat, die man im Starterdeck ja kriegt.
Also bin ich prinzipiell als Einsteiger gezwungen, vielleicht nicht direkt am Anfang, aber nach den ersten 3-4 Missionen das Portemonnaie rauszuholen?
Ja, nicht gerade nach den ersten 2-3, aber schon relativ früh. Und wenn man ein paar Freunde hat, die man kennt, dann kann man auch mit denen tauschen. Also so habe ich es recht lange gemacht. Und so kann es auch gehen. Aber als Einsteiger, wenn man alleine unterwegs ist, dann führt fast kein Weg darum herum.
Es gibt Projekte im Forum, wo ja zum Beispiel versucht wird, mit möglichst wenig Battleforge-Punkten und den Standardkarten eben vernünftige Decks zu bauen. Und wenn man jetzt halt wirklich grob sich herauspickt, was man ungefähr möchte für sein Deck, dann kann man auch schon mit den Standardkarten und wirklich 500 bis 1000 Battleforge-Punkten auch was Ordentliches zusammenschustern. Wenn man jetzt natürlich auf diese wirklich seltenen Karten aus ist oder der Sammelfieber eingepackt hat, dann lässt man da schon einiges mehr an Geld dort. Man muss aber dazu sagen, es gibt auch Menschen, die das Spiel nicht mehr wirklich spielen, sondern nur als Auktionshaus spielen, die quasi immer neue Karten generieren. Das bedeutet, sie bezahlen jetzt Geld und holen sich einen richtigen Batzen Battleforge-Punkte und holen sich jede Menge Booster. Und jetzt haben sie das extreme Glück, dass wirklich sehr viele sehr seltene Karten drin sind. Und auch nach 2 Jahren gibt es immer noch aus der ersten Edition sehr, sehr viele seltene Karten. Und jetzt werden die ins Auktionshaus gesteckt und dadurch refinanzieren die sich jetzt im Deck. Wenn man jetzt eine Karte zieht, die nur etwas mehr als 250 Battleforge-Punkte hat, dann hat man im Prinzip aus einer Karte wieder ein neues Deck generiert, also einen neuen Booster generiert, den man sich holen kann. So spinnt sich das immer weiter. Also es gibt auch wirkliche Leute, die das einfach nur als Auktionshaus und benutzen und weiterverkaufen und so das selber tragen.
Also es ist nicht so wie in Runes of Magic, wo ich wirklich im Prinzip komplettes Spiel erleben kann, ohne einen Cent dafür auszugeben.
Man kann schon, aber wenn man wirklich den ganzen Spielspaß daraus ziehen will aus Battleforge, sollte man schon ein bisschen was investieren.
Jetzt hatte Daniel verschiedene Editionen angesprochen. Das gibt es natürlich auch bei Magic the Gathering, da gibt es, was weiß ich, wie viel, 100 verschiedene mittlerweile. Wie muss ich mir das vorstellen? Also was macht das für einen Unterschied, wenn ich jetzt Karten aus dem Basisspiel kaufe oder Karten aus den Zwielicht und der verlorenen Seelen Edition beispielsweise?
Das Spiel ganz am Anfang startete mit der Zwielicht-Edition. Die Zwielicht-Edition setzte auf reine Decks. Das bedeutet, dass es Karten nur gab, die von ein und derselben Affinität waren. Das bedeutet...
Also beispielsweise Feuer.
Genau, beispielsweise Feuer. Du hast keine Feuerkarte gehabt, die etwas anderes als Feuersphären als Voraussetzung hatte. Damit waren Mischbuilds, also Build-Decks, waren nur bedingt möglich. Das bedeutet, du konntest dann höchstens, wenn du jetzt am Anfang auf Natur gespielt hast und später auf Feuer wolltest, konnte deine vierte Einheit also maximal 3 Feuersphären haben oder bloß ein Natursphäre haben als Anforderung. Und das Ganze wurde aufgelöst mit den darauffolgenden Editionen. Es sind dann neue Karten gekommen mit Renegaten und Verlorene Seelen und jetzt auch mit der Army-Edition, die noch nicht richtig draußen ist. Und die mischen das Ganze ein bisschen auf. Also mit der Renegaten-Edition ist es zum Beispiel möglich, dass du eben Banditenkarten spielen kannst. Und diese Banditenkarten, die haben ab Stufe 2 die Voraussetzung, dass du ein Feuer und einen Schatten hast. Und das führt dazu, dass du dann richtige Mischbuilds spielen kannst. Also du konntest am Anfang mit Feuer starten, dann konntest du danach Banditenkarten spielen, indem du dann auch einen Schattenorb dazu hast. Dann hast du eben Schatten, Feuer oder Schattenfeuereinheiten spielen können. Und das ging dann so weiter. Und du konntest dann an 4. Stufe, konntest du dann sowohl Schatten als auch Feuer mit reinnehmen. Und du hättest das auch noch mit einem 3. Element weiterspinnen können. Wobei man dann wieder sagen muss, das darf aber dann nur wieder auf die Anforderungen passen. Und es wurden fast alle Varianten, die möglich sind, bislang ausgeschöpft. Also es gibt Schattenfeuer. Es gibt Naturfrost und wie Sebastian eingangs gesagt hat, harmonieren die sehr gut. Und die haben eben auch so eine Mischung dann aus den jeweiligen Eigenheiten, die jeweiligen Affinitäten dann haben. Also es bedeutet, wenn du jetzt eine widerstandsfähige Einheit mit regenerativen Fertigkeiten hast, dann hast du halt eben eine Frost-Natureinheit. Und die ist jetzt aber auch so balanciert, dass sie zu den anderen Karten mit dazu passt. Also es ist jetzt nicht so, wenn du ein Mischdeck spielst, dass du überlegen bist, den Reihendecks gegenüber, aber du bist mit den Reihendecks auch nicht den Mischdecks überlegen. Das kommt immer darauf an, für was du die Karten benutzt. Du wirst aber vom Spiel belohnt, wenn du ein reines Deck spielst, weil sehr, sehr viele besonders starke, mächtige Karten erfordern, dass man viele Sphären von einer Art spielt. Dafür brillieren die Mischkarten, die Mischdecks wieder damit, dass denen ihre Endkarten verschiedene Fertigkeiten haben, die mit trickreichem Spielen die Fertigkeiten der reinen Karten wieder wettmachen.
Also bringen die Editionen einfach nur noch mehr Abwechslung bzw. noch mehr Möglichkeiten rein, wie ich mein Deck gestalten kann. Sind jetzt nicht einfach dass sie stärker sind. Also ich muss da nicht komplett umsteigen, sondern es ist einfach nur die Möglichkeit, mir neue Decks und neue Strategien auszudenken und zu nutzen.
Genau.
Das komplette Spiel läuft ja online ab. Gibt es da verschiedene Server, zu denen ich mich verbinden kann? Oder ist das eine einzige Welt, in der sich jeder bewegt?
Es gibt mittlerweile nur noch einen Server, da der Rest geschlossen wurde oder gemerged. Dadurch bewegen sich gezwungenermaßen alle Leute auf einem Server, was natürlich früher auf mehrere verteilt war. Also als ich angefangen habe zu spielen, waren es zwei.
Sind dann Multikulti gemischt quasi, also Russen mit Engländern und Deutschen zusammen?
Ja,
mittlerweile schon.
Ist dann die Standardsprache Englisch?
Genau, also in den globalen Chat wird eigentlich ausschließlich mit ein paar Ausnahmen nur Englisch gesprochen. Und halt, wenn du halt deine normale Freundesliste abklapperst, kannst du auch Deutsch damit reden. Ich meine, wenn du eh dich zu Maps verabredest, wird denn die Standardsprache entweder Deutsch sein oder Englisch, wie ich es jetzt bis jetzt herausgefunden habe oder antesten durfte.
Und die Kommunikation im Spiel, habe ich es richtig verstanden, kann nur über diesen Chat erfolgen. Also es gibt keinen Voice-Chat in-game.
In-game nicht, nein.
Das ist dann auch ein größeres Problem, oder? Also wenn man die Kommunikation, haben wir ja festgestellt, ist wichtig und dann habe ich nur die Möglichkeit zu tippen, was mich ja auch wieder Zeit kostet.
Zu tippen oder halt mit deinen Freunden über Teamspeak oder Skype.
Und das Spiel gibt dir noch die Möglichkeit, dass du diese Zeichen, also die Beacons, die man auch aus anderen Strategiespielen kennt, dass man die setzen kann und da ist dann immer meistens relativ klar, was gerade verlangt wird.
Also mit Beacon meinst du ein Signal auf der kleinen Karte?
Ja, genau. Also der Spieler wird dann über ein akustisches Signal und über ein Leuchten auf der Minikarte darauf aufmerksam gemacht, dass ein anderer Spieler die Aufmerksamkeit von ihm wünscht. Mit einem einfachen Tipp auf die Leertaste kommt man dann auch direkt dann dahin. Die Ingame-Computerstimme, die einen meistens begleitet bei den Missionen, die weist einen auch nochmal freundlich darauf hin. Also meistens kann man das gar nicht übersehen.
Was wir jetzt ganz vergessen haben, die ganze Zeit zu erwähnen, ist natürlich die Frage, wie steuert sich die Spiel? Also wir haben ja anfangs erwähnt, das ist Echtzeitstrategie mit Sammelgeraden. Also wie spielt sich dieses Spiel tatsächlich dann?
Also das Spiel spielt sich hauptsächlich eigentlich mit der Maus oder auch mit der Tastatur, wie man möchte. Man kann eigentlich die Truppe ähnlich wie bei Command & Conquer in verschiedene Einheiten, Gruppierungen zusammenformen, diese auf die Nummerntasten legen und sich dann mit WASD auf der Map bewegen und so die Ziele mit der Maus anwählen. Und die Karten, die werden größtenteils auch mit der Maus angewählt, wenn man sie braucht. Weil sie am unteren Bildschirmrand positioniert sind, ist das auch relativ angenehm gestaltet vom Interface her.
Und wie ist das in Sachen Micromanagement? Also wie haben die einzelnen Einheiten spezielle Fähigkeiten, die ich dann auf Kommando auslösen muss unbedingt? Oder agieren die hauptsächlich autonom? Also ich sage ihnen, geh dahin, greif das an und dann machen die das einfach und gut ist. Brauche ich mich nicht weiter drum kümmern.
Also simples Angreifen kann man machen, man kommt allerdings damit nicht sehr weit. Man muss schon die gegebenen Fähigkeiten der normalen Einheiten alle ausspielen. Ob es nun entweder ist wie beim Sumpfdrachen, dass man Gegner einschläfern kann, oder dass man bei den Sonnenläufern der Fernkampfeinheit von Feuer Gebäude bis zu 10 Sekunden außer Gefecht setzen kann, ist schon wichtig.
Und die einzelnen Einheiten sind logischerweise dann auch, also Steinschere-Papier-Prinzip, die Einheit ist gegen die Einheit gut geeignet und die andere Einheit kann dann den Angreifer wieder am besten tot machen.
Ja, das kann man so sagen.
Wie schätzt du denn die Zukunft von dem Spiel ein? Also wir haben ja festgestellt, es wurde zwar die Server zusammengemerged, also sind wohl weniger Spieler geworden, aber die Community ist noch aktiv, soweit ich es jetzt verstanden habe. Wird sich das jetzt noch halten oder seht ihr einen stetigen Sterbeprozess?
Also wenn es so weitergeht wie bisher, dann wird es nur eine leichte Abwanderung geben, da ja trotzdem immer wieder neue Editionen released werden. Also es ist ja mittlerweile die dritte Edition, die draußen ist und das lässt auf einen relativ angenehmen Rhythmus schließen, wo man wirklich sagen kann, bis man sich an die alte Edition gewöhnt hat und sie einigermaßen integriert hat, kommt wahrscheinlich etwas Neues. Und das wird dann die Abwanderung vom Spiel eigentlich relativ gut in Schach halten.
Also es ist nicht so, dass die Entwickler das Spiel jetzt schon beiseite gelegt haben, sondern es wird noch aktiv Content generieren.
Ich habe da eine bisschen gegenteilige Meinung. Bislang die letzten 2 Jahre wurde auf jeden Fall regelmäßig das Spiel noch aktualisiert. Es wird immer wieder Balancing statt und es kam eben, wie gesagt, die neuen Editionen. Doch jetzt mit der letzten Edition, wo quasi die letzten Kombinationen aus Karten möglich sind, haben sie sich ein bisschen Zeit gelassen und momentan ist der Unmut von Seiten der Community schon deutlich zu spüren. Also die Army-Edition, die ich vorhin kurz angeschnitten hatte, auf die warten die Spieler doch schon jetzt etwas länger. Und bislang sind nur einzelne Karten per Zufall in den alten Decks vorhanden und 2 Karten können auch bloß gezielt gekauft werden. Im Grunde ist es sehr schwierig zurzeit das Spiel richtig einzuschätzen. Also während Sascha jetzt zum Beispiel die wirklich positiven Erlebnisse nur hatte, hatte ich halt zahlreiche negative, eben dass ich erfahren habe, dass das aktuelle Live-Team, was sich noch um das Spiel kümmert, angeblich nur noch aus 6 bis 9 Leuten bestehen soll und dass halt eben die Möglichkeiten von dem Team, eine eigenständige Edition auf die Beine zu stellen, wirklich kaum gegeben sind, weil wenn, dann wird es wieder auch einige neue Models geben. Meistens sind die alten recycelt worden und wirklich brillant aufgehübscht worden, aber das wird jetzt in Zukunft immer schwieriger werden. Und ob die Army-Edition jetzt noch erscheint, steht auch in den Sternen. Man bekommt von den jetzigen Entwicklern quasi keine Werbung dafür. Und es wird auch relativ wenig dazu kommuniziert. Also es kommt halt ständig nur, ja, hier eine Army-Karte, dort eine Army-Karte wird ja aufgetaucht. Aber letzten Endes kann man noch nicht sagen, wo das Spiel jetzt hingeht. Zumal es ist jetzt auch nur noch ein Server, um die beiden größten Communities, die amerikanisch-englische und die deutsche, zu verbinden. Und da merkt man halt auch, es sind entweder Neulinge oder absolute Liebhaber von dem Spiel noch da. Wie lange sich das Spiel dadurch halten kann, stelle ich jetzt erstmal zurück die Frage, weil das ist sehr schwierig gerade abzuschätzen.
Ja, also ich bin da relativ gleicher Meinung mit Daniel. Man wird ziemlich im Trüben gelassen, was jetzt passiert. Aber da denke ich mal, spielt die Community sich noch gegenseitig mit auf, weil im Forum halt viel geflamed wird dadurch, sobald irgendwie ein Schritt von den Entwicklern kommt. Aber nach guten 2 Jahren, wo ich jetzt gespielt habe, den letzten Jahr ohne Content gelassen, ist schon relativ arm, sag ich jetzt mal, um seine Community so an das Spiel zu binden, dass man damit noch Geld verdienen könnte. Aber es gibt ja noch genug Leute, die kaufen. Und deshalb würde ich behaupten, dass es die Entwickler noch nicht wirklich gestört, dass sie so wenig Content rausgeben. Weil solange das Ding läuft, warum soll man da wirklich was reinstecken?
Für jemanden, der sich jetzt für das Spiel interessiert, ist sicherlich noch interessant zu wissen, was eigentlich so ein Booster kostet. Also wie ein Booster selbst kostet 250 Battleforge-Punkte, wenn ich mich recht erinnere.
Oder? Genau.
Und was sind 250 Battleforge-Punkte? Oder in welchen Größenordnungen kann ich die überhaupt kaufen?
Meiner Meinung nach kann man Battleforge-Punkte, wenn man sich auf der Seite welche kauft, im 2000er-Packs welche kaufen, wenn ich mich recht erinnere. Und diese 2000er-Packs kosten auch 19,95 €. Oder man kann sich nochmal das Originalspiel als Download holen und bekommt dazu noch 3000 Punkte geschenkt. Das meistens der bessere Deal ist, wenn man sie über Amazon UK oder .com kauft.
Und man hat bei den normalen Editionen, wenn man sich die halt wirklich kauft, nicht nur 3000 Punkte, sondern auch noch die jeweiligen Basiskarten von der Edition. Also die Hälfte der Basiskarten erhält man ja schon durchs Free-to-Play, wenn man, also von Zwielicht, erhält man die Hälfte der Basiskarten durchs Free-to-Play allein. Aber bei der Renegaten-Edition ist es zum Beispiel interessant, wenn man da auch noch zusätzliche Grundkarten bekommt. Also da ist man auf jeden Fall besser beraten, wenn man diese Packs holt, anstatt im Ingame-Shop die Punkte auszugeben oder wirklich nur auf Punktekäufe bei Amazon oder so setzt, wenn man Geld sparen möchte. Aber ist auch immer die Frage, wenn man sowieso online einkauft.
Vielleicht zum Abschluss noch, für die Leute, die jetzt anfangen wollen mit dem Spiel, wo können die sich am besten informieren?
Früher gab es relativ viele Fanpages, die sich damit beschäftigt haben, wo man das Loot bekommt, also die Aufwertung und alles. Und es gab auch ein richtiges Wiki, aber das wird alles nicht mehr gepflegt. Es gibt noch Lootlisten zu den Editionen Zwielicht und Renegaten. Verlorene Seelen ist schon nicht dabei. Und es gibt noch ein relativ schlecht gepflegtes englisches Wikia. Deshalb haben wir, also wir alle hier und noch eine Bekannte von uns, haben beschlossen, eine eigene Seite aufzubauen. Die ist halt zurzeit wirklich noch im Aufbau. Aber dort tragen wir manuell die Karten ein. Die sind dann auch bebildert dort zu sehen mit allen Fertigkeiten, sofern wir die Fertigkeiten auch verifizieren konnten in-game und mit Aufwertung. Und da kann man auch richtig schön filtern nach allen möglichen, wie man das möchte. Also die Suche ist noch wesentlich ausgefeilter, als das in-game überhaupt der Fall ist. Und man kann dann sehr, sehr, sehr schön die Karten finden. Man kann sich momentan kostenlos schon registrieren und eigene Decks zusammenstellen. Also die Karten in eine Sammlung stecken und dann eigene Decks zusammen daraus stellen. Und man kann, falls noch bestimmte Karten fehlen oder irgendwelche Fehler bei den Karten sind, kann man die melden. Und sobald die Zeit dann von einem von uns da ist, also wir sind hier alle Administratoren von der Seite, werden wir uns darum kümmern. Es ist halt ein sehr aufwendiges Projekt, da es nirgendwo eine vollständige Liste gibt und selbst im offiziellen Forum findet man keine komplett ausführliche Liste dazu, wo welches Loot zu finden ist. Zurzeit tragen wir meistens noch unsere eigenen Karten ein. Also gesamt geben soll es also auf jeden Fall fast 500 Karten. Darunter muss man sagen, dass es 40 Army-Karten gibt, von denen erst 20 komplett verifiziert werden konnten. Also man sieht da schon, dass man da, sobald wir versuchen, genauer zu werden, schon anfängt, im Trüben zu fischen. Die genaue Zahl ist 484 bekannte Karten. Zurzeit sind 253 Karten eingetragen. Also wir sind da schon auf einem guten Weg und wir arbeiten noch weiter an der Karte. Falls jemand die Seite sehen möchte und helfen möchte, indem er uns Kartenwerte oder bestimmte Aufwertungen und Fundorte mitteilen möchte, ist er herzlich dazu eingeladen.
Den Link gibt's dann im Eintrag.
Ja, unten im Dupli-Du von dem Ding hier.
Und natürlich die erste Anlaufstelle ist battleforge.com. Da könnt ihr den Klienten runterladen und findet auch das Forum. Wenn ihr euch durch die Flame Wars hindurch arbeitet, dann findet ihr dort auch noch halbwegs hilfreiche Informationen.
Ihr könnt auch auf der Battleforge-Seite direkt Battleforge-Punkte kaufen. Also falls ihr jetzt nicht bei Amazon nach einer Edition oder so suchen möchtet. Und wenn ihr in-game seid und eure Battleforge-Punkte wieder aufladen möchtet, dann werdet ihr auch direkt zu der Seite weitergeleitet. Und alle gängigen Zahlungsmethoden wie etwa PayPal werden akzeptiert.
Dann bedanke ich mich für das Gespräch.
Bitteschön.
Ciao.
Tschüss.
Jo, ciao.
Und damit sind wir auch schon wieder am Ende des heutigen Podcasts angelangt. Wie immer hoffe ich, dass es interessant und informativ war und ihr mithelft, Battleforge noch ein bisschen länger am Leben zu halten. Weil das Spielprinzip ist wirklich einzigartig. Man braucht natürlich seine Zeit, bis man reinkommt. Aber wenn man es mal verstanden hat und spätestens, wenn man die erste 12er-Karte mit eben 11 anderen besten Freunden absolviert, dann entfaltet das Spiel seine richtige Wirkung. Und die Grafik sieht auch heute noch sehr gut aus. Wir hören uns Ende August wieder und bis dahin viel Spaß beim Spielen.